Gut, wir kommen zum letzten Tagesordnungspunkt, Nummer 6, zum Conceptual Framework, und wir kriegen ein Update von Herrn Obst.
Ja, vielen Dank, Herr Marco. Schönen guten Tag in die Runde. Wirkt das Update zum Conceptual Framework eher vor dem Hintergrund, dass Sie wissen ja, der ISB Anfang des Jahres sein überarbeitetes Rahmenkonzept veröffentlicht hat. Und ich dachte, es ist mal ganz gut, wenn man nochmal jetzt eine Art Zusammenfassung bekommt, was sich jetzt wirklich gegenüber dem alten Rahmenkonzept geändert hat, aber die ja nicht jetzt auf jeden Paragraphen abstellen, sondern wirklich, ich sag mal so, auf der Metaebene. Was hat sich geändert? Einfach auch, um, ich glaube, für die künftige Diskussion auch hier im Fachausschuss vor dem Hintergrund der Fortentwicklung der IFS einfach auch ein bisschen sattelfest zu sein, was im neuen Rahmenkonzept drinne steht, wie man das eben auch deuten sollte, beziehungsweise ob sich überhaupt was geändert hat, weil das ist ja eigentlich auch, ich habe jetzt auch einige akademische Literatur dazu gelesen, die primär auch deskriptiv war, also sprich die Änderungen beleuchtet hat, aber oft die Würdigung noch ausgeblieben ist, weil man sich, glaube ich, auch noch nicht ganz sicher ist, wie man jetzt die Änderungen beurteilen sollte, weil das Projekt war ja damals vom ISB mit der Ansage gemacht worden, man möchte Regelungslücken oder kleine Lücken im Rahmenkonzept schließen. Und in der Literatur, in die ich jetzt, ich sag mal so, vom akademischen Kreis auch gelesen habe, also konnte ich nicht sehr viel entdecken, welche Lücken da geschlossen worden sind oder beziehungsweise ob man da auch beurteilt hat, ob es dem ISB, ich sag mal, rein konzeptionell gelungen ist. Aber fangen wir einfach mal an, vor dem Hintergrund auf Folie 2 einfach mal, ich sag mal so, paar Rohdaten zu der neuen Rahmenkonzept. Also es hat sich auf jeden Fall umfänglich schon sehr stark erweitert, also von bisherigen 24 Seiten auf mittlerweile 84 Seiten ist eben das neue Rahmenkonzept ausgeweitet. Was mir auch aufgefallen ist, es ist deutlich mehr die Verwendung von Sprachformulierungen, die Konjunktiv auf den Konjunktiv abstellen. Also gerade, es wird immer wieder oft betont, dass einige Sachverhalte könnten oder müssten oder dürften sein, aber wo sich dann schon mir immer die Frage stellt, ist das jetzt wirklich, ich sag mal so, robuster geworden, das Rahmenkonzept, oder ist es eher, ich sag mal so, ein Grundfesten eher schwammiger geworden? Also ich persönlich würde eigentlich aus der finalen Formulierung eher sagen, also es ist viel mehr möglich als nach dem alten Rahmenkonzept, weil eben sehr viele Türen eben auch durch bestimmte Formulierungen geöffnet worden sind. Auch die Begründung hat sich, also die Basis for Conclusions hat sich auch wesentlich ausgedehnt. Ansonsten, was aber geblieben ist zum alten Rahmenkonzept her, ist eben das Kapitel zur Kapitalerhaltung. Das hat ja damals auch der Fachausschuss kritisiert, hat aber der ISB diskutiert und trotzdem gesagt, also wir behalten das erstmal jetzt so bei, mit einigen sprachlichen Anpassungen, aber grundsätzlich das Kapitel der Kapitalerhaltung wurde einfach fortgeführt und einfach in das neue Rahmenkonzept aufgenommen, also oder fortgeschrieben. Ansonsten, was hat sich jetzt grundsätzlich, also mal als Wichtiges geändert? Sie wissen, es gab ja die Diskussion Wiederaufnahme von Stewardship und Vorsichtsprinzip. Das ist, wie gesagt, vom ISB so erfolgt, dass Stewardship aufgenommen wurde in der Art und Weise, dass man sagt, also Stewardship ist eben die Beurteilung von der Unternehmensführung und die IFS-Rechnungslegung soll eben auch dazu dienen, nicht nur die Kapitalgeberentscheidungen hinsichtlich der Bereitstellung von Kapital mit Informationen zu unterstützen, sondern eben auch Informationen bereitstellen, die eben die Entscheidung über die, ja, ich sag mal so, Ernennung oder Entlastung bzw. Absetzung von Unternehmensführung oder Management auch betreffen sollte. Also diese Informationsbedürfnisse sind auch mit eingeschlossen. Und ich glaube, das andere Thema, was auch sehr wichtig diskutiert wurde, hinsichtlich der zwei Kapitel, die ja schon 2010 mal abgeschlossen waren, aber jetzt eben wieder aufgemacht wurden, ist eben das Vorsichtsprinzip. Und hier vielleicht für Sie eben auch nochmal zur Information. Also das Vorsichtsprinzip ist verankert in dem neuen Rahmenkonzept, aber wie gesagt als Sorgfaltsprinzip, so wie wir es bisher auch kannten. Eben aus Sorgfaltsprinzip wird eben kein Imparitätsprinzip abgeleitet, aber, und das ist eben auch, was ich eben schon anfangs erwähnte, hat der ISB sich auch wieder die Tür aufgelassen und sagte, das bedeutet aber nicht, dass wir aus den Neutralitätsanforderungen keine imparitätische Bilanzierungsanforderung entwickeln können, weil da sagt der ISB, wenn es eben die relevanteste Information darstellt, dann darf eben auch auf imparitätische Bilanzierungsregeln abgestellt werden. Und da kann man natürlich jetzt auch diskutieren, ist das jetzt sinnvoll oder wie passt das überhaupt, wenn ich sage, die relevanteste Informationsbereitstellung wird durch eine imparitätische Bilanzierung ermöglicht, kann man dann eben auch diskutieren. Aber das ist, wie gesagt, der Stand der Dinge, dass man eben sich von ISB-Seiten eben auch hier den Weg oder die Tür offen gelassen hat, imparitätische Bilanzierungsregeln einzuführen, beziehungsweise auch diese zu rechtfertigen, die ja in den aktuellen IFS auch bestehen. Dazu Fragen zu dem Vorsichtsprinzip und Stewardship? Ansonsten vielleicht zur Folie 4. Das ist meines Erachtens, glaube ich, das Wichtigste. Die Neudefinition der Vermögenswerte bzw. der Schulden. Ich habe mal versucht, einfach zu gegenüberzustellen. Das leicht grau hinterlegte hat sich, wie gesagt, nicht geändert. Was sich geändert hat, ist eben hervorgehoben. Also wir sprechen jetzt bei den neuen Vermögenswerten von Rechten, die Vermögenswerte darstellen. Also der Vermögenswertbegriff hat sich in dem Sinne immaterialisiert. Also es wird nur noch vom immateriellen Recht gesprochen, was sozusagen den Vermögenswert konstituiert. Und er muss letztendlich nur noch, oder das Recht muss letztendlich das Potenzial haben, wirtschaftlichen Nutzen zu generieren. Und es muss eben nicht mehr erwartet werden, dass wirtschaftlicher Nutzen zufließt. Vielleicht für mich eigentlich das eindeutigste Beispiel, was man hier in der Vergangenheit immer diskutiert hat, was man vielleicht mit der neuen Definition löst, ist immer die Frage, hat ein Lotterielos die Eigenschaft eines Vermögenswertes und nicht? Ich glaube, mit der neuen Definition kann man relativ klar sagen, ein Lotterielos ist ein Vermögenswert. Ja, weil es ist ein Recht, hat das Potenzial, aber in aller Regel hat eben die Eintrittswahrscheinlichkeit, Nutzen zu generieren, so ein Lotterielos immer unter 50%, aber trotzdem ist eben das Potenzial. Wenn man das jetzt natürlich weiter spinnt, das Ganze, dann weiß man eigentlich auch schon, dass man relativ schnell in den Bereich kommt, dass eigentlich alles oder fast alles, was als Contingent Asset nach IAS 37 definiert wird, ja, dass man das eben auch dem, jetzt als Asset umfasst. Ist dann eben nur die Frage, was sind die Ansatzkriterien, die eben für ein Asset regeln. Aber grundsätzlich ist es eigentlich für mich schon mal interessant, dass man jetzt auch aufpassen muss, dass wenn ich eben nach IAS 37 die Contingent Assets beschreibe, dass ich bei diesen Contingent Assets in aller Regel eben dann auch schon in der Definition des neuen Vermögenswertes im Rahmenkonzept bin. Also dann wirklich nur nach die unterschiedlichen Ansatzkriterien greifen. Auf der Schuldenseite hat sich meines Erachtens nicht so sehr viel in der Definition geändert, aber letztendlich in den Interpretationen zu dem Ganzen. Also es ist weiterhin eine gegenwärtige Verpflichtung aus einem Ereignis in der Vergangenheit resultierend, die letztendlich zum Transfer eines Rechtes führt, das eben das auch das Potenzial hat, wirtschaftlichen Nutzen zu generieren. Und das ist meines Erachtens in dem Sinne wichtig, weil man eigentlich hier sich nochmal vor Augen halten muss, was ist eine gegenwärtige Verpflichtung. Und ich glaube, das war eben auch die Diskussion, die der Fachausschuss damals im Entwurf geführt hat. Wann liegt eine gegenwärtige Verpflichtung vor? Also, und das ist eben auch hier auf Folie 5 nochmal gegenübergestellt, das alte und das neue Rahmenkonzept. Eben in der neuen Definition ist eben auf die Practical Ability abgestellt. Also wenn ich jetzt frage, was ist eine gegenwärtige Verpflichtung, dann muss ich neuerdings, wie gesagt, prüfen, ob ich sozusagen keine praktische Möglichkeit zur Vermeidung habe, was eben in der alten Definition eben nur abgestellt war auf wenig Ermessensfreiheit zur Vermeidung. Das heißt eigentlich, hier ist letztendlich auch wieder sehr viel Interpretationsbedarf vonnöten, was eben die praktische Möglichkeit zur Vermeidung bedeutet. Und wenn man sich dann die weiteren Ausführungen im Rahmenkonzept durchliest, dann gewinnt man die Erkenntnis, dass die Schwelle eben etwas abgesenkt wurde, aber grundsätzlich der ISB auch weiterhin der Meinung oder der Intention verbleibt, dass eben eine reine Absichtserklärung eben auch nicht zu einer Verpflichtung führt. Was natürlich dann wieder die Diskussion bringt mit den, ich sag mal so, freiwilligen Unternehmenspolitik, zum Beispiel Restrukturierung durchzuführen, ist ja auch eine Intention, ne, wo man sagen kann, also meine Unternehmenspolitik ist eigentlich umweltschonend zu handeln und deshalb muss ich Restrukturierung oder ich sag mal so, nicht Richtung, sondern Umweltmaßnahmen durchführen. Die Diskussion wird man weiterhin aus meiner Sicht führen, wann ist sozusagen praktische Möglichkeit gegeben, das zu vermeiden, wann nicht. Also ich glaube, hier hat sich das ganze Thema nur auf neue Begrifflichkeiten verlagert, aber jetzt grundsätzlich neue Änderungen wird sich daraus nicht ergeben. Aus meiner Sicht ist eher interessant, was den Zeitpunkt der Entstehung anbelangt. Und das ist eigentlich wichtig, wo man eben die Frage, die Gretchenfrage hat, wann habe ich wirklich eine Verpflichtung? Und da sagt der ISB, also das sind entweder bei Nutzenzufluss oder eben bei durchgeführter Handlung, die die Verpflichtung begründet, entsteht eben eine Verpflichtung. Und da gab es ja in der Vergangenheit immer die zwei Diskussionen, wie ist es zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Rechtsstreit habe und ich die Handlung schon durchgeführt habe, aber noch gar nicht weiß, ob das überhaupt zu Rechtsstreitigkeiten führt, beziehungsweise ob ich überhaupt den Prozess verliere oder nicht oder überhaupt verklagt werde. Und da hat der ISB gesagt, diese Frage ist eher eine Frage der Existence Uncertainty. Und das ist eher dann eben auch eine Diskussion der Ansatzkriterien, wo ich dann eben auch die Diskussion führe, habe ich wirklich eine relevante Information vorliegen, wenn die Eintrittswahrscheinlichkeit sehr gering ist und noch überhaupt gar nicht absehbar ist, ob ich überhaupt hier zu einer Zahlung genötigt werden kann. Und vor dem Hintergrund ist aus meiner Sicht das auch so zu verstehen, dass der ISB weiterhin sagt, also dass die Frage nach dem Zeitpunkt wird man weiterhin auch diskutieren und kann man nicht abschließend klären, sondern es ist eher eine Frage, wann gibt es Indikatoren, dass wirklich so eine Verpflichtung vorliegt und wann nicht. Was aber den anderen Sachverhalt interessant macht, ist eben die Frage, und das war ja die ganze Levy-Diskussion, wann sozusagen eine Levy entsteht. Und da gibt es jetzt eben auch, und das ist meines Erachtens eben eine Diskussion, die man eben bei dem Zeitpunkt der Entstehung der Verpflichtung hat, gibt es eben eine Formulierung jetzt im Rahmenkonzept, die dann lautet, wenn ich sozusagen den Nutzenzufluss über einen Zeitraum erhalte, dann entsteht auch die Verpflichtung über einen Zeitraum und nicht mehr in einem Zeitpunkt. Das heißt also, dann gibt es dieses accumulated Effekt, also diesen aufsummierenden Effekt. Das heißt also, wenn ich sozusagen den Nutzenzufluss über eine Zeitperiode bekomme, dann besteht die Möglichkeit, und das ist wieder auch so eine Wortwahl in einem Rahmenkonzept, dass eben die Verpflichtung sich eben über den Zeitraum aufsummiert oder aufakkumuliert. Das heißt also, ich kann dann schon sozusagen mit einer Teilverpflichtung anfangen zu bilanzieren, und das ist ja eigentlich auch das, was man dann eben höchstwahrscheinlich dann mit den Levies versucht, mit den neuen Projekten, dass man eben sagt, also eine Levy ist nicht erst zum Zeitpunkt, wenn wirklich rein rechtlich das verpflichtend ist, sondern wirklich vorher die entsprechenden Gegebenheiten schon vorliegen, dass man dann schon eben über einen Zeitraum die Verpflichtung anfangen kann zu bilanzieren. Selbst wenn ich mich entziehen kann vor dem Hintergrund, mit der Interpretation keine praktische Möglichkeit zur Vermeidung. Und das ist eben genau das, was dann der zweite Nivellierungsanker ist, wo man sagt, wie interpretiere ich das überhaupt?
Wie ist das denn dann bei der Levy der Folgejahre? Also wenn ich sozusagen ein Geschäft habe, ich muss jedes Jahr eine Abgabe entrichten, ich aber keine praktische Möglichkeit habe, außer den Laden dicht zu machen, die künftigen Jahre zu berücksichtigen.
Da argumentiert der ISB mit dem Zeitpunkt der Entstehung, das heißt, dass ich den Nutzenzufluss habe. Das heißt, wenn ich jetzt in diesem Jahr eine Levy bezahle, dann habe ich ja sozusagen nur den Nutzenzufluss für dieses Jahr, aber den Nutzenzufluss für die Folgejahre, der ist noch nicht gegeben. Das heißt, das sind zwei Argumentationspunkte. Das eine ist eben die Vermeidung und das andere ist, wann entsteht das überhaupt? Und da sagt der ISB, so eine Verpflichtung kann erst dann entstehen, wenn ich auch die entsprechenden Nutzenzuflüsse habe oder die Handlung durchgeführt habe, die die Verpflichtung begründen. Und das wäre eben dann bei so einer Levy eben, dass ich sage, ich habe ja noch gar nicht sozusagen in den Folgejahren sozusagen meine Tätigkeiten durchgeführt, sondern ich habe jetzt, ich sag mal so, im aktuellen Jahr schon 6 Monate bin ich als Finanzunternehmen tätig und für diese 6 Monate habe ich sozusagen eine Verpflichtung begründet. Also das heißt, das sind zwei Punkte. Das eine ist eben, kann ich mich der Verpflichtung entziehen? Und das andere, liegt überhaupt schon eine Verpflichtung vor? Weil der ISB würde argumentieren für die Folgejahre, das wäre so eine Art Contingent Liability, oder nicht mal Contingent, aber das wäre so eine Verpflichtung, die aber noch gar nicht entstanden ist. Also so ist die Argumentation beim ISB. Das heißt, der Zeitpunkt der Entstehung, das sind wirklich zwei Kriterien, die dann vorliegen müssen. Entweder ich habe schon Nutzenzufluss oder ich habe schon die Handlung durchgeführt, die Verpflichtung begründen. Und dadurch würde man argumentieren, das Unternehmen hat ja in den Folgejahren noch gar nicht, ich sag mal so, war ja noch gar nicht tätig und hat da sozusagen noch gar nicht die verpflichtenden Zahlungen, durchgeführt. Aber das, die Frage, die sich natürlich stellt, ist das zum Beispiel jetzt gerade auch mit den Wirtschaftsprüfergebühren oder dergleichen, ne? Das sind ja alles Tätigkeiten, die sich über einen Zeitraum andiene, ich will nicht sagen andiene, aber am Ende des Tages kann ich mich den auch entziehen. Also das ist meines Erachtens dann wieder eine gute Frage, wo man sagt, also wie muss man jetzt hier aufpassen, wie sich das sozusagen, diese neue Definition und die neue Sichtweise mit den aktuell bestehenden Regelungen harmoniert, beziehungsweise wo es da wirklich Konfliktpunkte gibt. Aber das ist wirklich wichtig aus meiner Sicht, dass man wirklich nochmal unterscheidet, zum einen, was ist eine Verpflichtung? Und wann entsteht eine Verpflichtung? Und was ist eine Verpflichtung? Da ist sehr wichtig, kann ich mich dem entziehen oder nicht? Also diese praktische Möglichkeit. Und die andere Diskussion ist, habe ich überhaupt schon den Zeitpunkt? Und das ist sozusagen, das Entziehungskriterium ist sozusagen nicht Kriterium für die Frage, ob eben die Verpflichtung schon vorliegt oder nicht. Also ob sozusagen der Zeitpunkt schon eingetreten ist. Also das Past Event.
Das ist vorgelagert. Wenn ich mich entziehen kann, dann war es das. Dann frage ich mir gar nicht, wenn ich drin bin. So. Wenn ich mich entziehen kann, habe ich keine Verpflichtung und danach ist dann kann ich es sich nicht entziehen, praktisch, dann überlege ich mir, wann es entsteht.
Genau, dann muss man sich überlegen,
also könnte man ja weiterhin sagen, praktische Relevanz bei den Levies, natürlich kann ich abgeben, ja, eine Banklizenz oder was, deswegen habe ich dann noch keine
Verpflichtung. Das wäre für mich wieder Form over Substance. Ein anderes Beispiel, Mitarbeiterverträge. Ich habe unkündbare Mitarbeiter oder ich habe Mitarbeiter eingestellt für 3 Jahre. Ja. Haben wir das gleiche Problem konzeptionell wieder, nicht?
Ist aber das gleiche, genau, ist das gleiche wieder, sagt man, also ne, da habe ich eine Verpflichtung, aber die Verpflichtung kann sich eigentlich nur auf den Teil beziehen, den der Arbeitnehmer schon geleistet hat. Man kann sich eben nicht auf künftige Leistungen beziehen, die er noch leisten wird. Ja. Aber das meinte ich ja, das müsste eigentlich in aller Konsequenz dann eigentlich auch anders sein. Wenn man eben bei den Levies den Schwenk macht, müsste man eigentlich in den ganzen Gebieten dann eigentlich auch überlegen.
Das ist ein anderer Fall als bei den Levies. Weil da, ich kann mich einer Zahlung nicht entziehen für die schon angelaufenen Arbeiten. Beim Levies kann ich mich dem entziehen, indem ich nämlich kurz vor Jahresende sage, ich gebe die Banklizenz ab. Praktische Relevanz ist da immer ein Thema, aber das ist für mich was anderes.
Okay, ja.
Eine praktische Möglichkeit. Das ist dann die Frage, was ist das?
Das ist eine praktische Möglichkeit. Das ist ja genau der Punkt, den wir eben auch hatten. Also das ist eigentlich, was ich eigentlich auch nochmal einfach nur mal sicherstellen möchte, dass es eben angekommen ist, wo die Unterscheidung oder diese feinen Unterscheidungen sind, wo der ISB eben auch klar, ich sag mal, klar die Grenzen zieht, beziehungsweise wo eben aus meiner Sicht weiterhin die Interpretationsspielräume bestehen. Also
Also klar finde ich schon, dass man eben zwischen dem Zeitpunkt und einer Verpflichtung unterscheidet. Aber natürlich, wenn man fragt, was ist praktische Möglichkeit zur Vermeidung, dann kommt man eben genau wieder in das ganze Diskussionsfeld hinein, was man meines Erachtens nicht ganz klar lösen könnte. Ansonsten Ansatzkriterien, auch noch ein Punkt, der mir auch nochmal wichtig ist, dass Sie eigentlich auch nochmal wissen, was es jetzt sozusagen als Ansatzkriterien im Rahmenkonzept verankert. Sie wissen ja, nach dem alten Konzept war eben oder musste die Definition von Vermögenswert bzw. Schuld erfüllt sein. Und das war ganz wichtig, es musste eben ein wahrscheinlicher Nutzenzufluss bzw. Abfluss vorliegen. Und auch weiterhin war die Voraussetzung, es muss verlässlich bewertbar sein. Das kennen Sie ja auch, das sind auch die Ansatzkriterien, die Sie auch in vielen Standards wiederfinden, in aktuellen Standards, also IAS 37, IAS 38, sind alle Standards, wo das eben vorgenommen wird, wo weiterhin diese Ansatzkriterien gelten, aber in dem neuen Rahmenkonzept sind die eben nicht mehr vorhanden, sondern es ist als einziges weiterhin natürlich als Ansatzkriterium die Pflicht, dass eben die Definition von einer Schuld bzw. vom Vermögenswert erfüllt wird. Aber bei den qualitativen oder bei den anderen Anforderungen, da stellt der IASB eben jetzt auf die qualitativen Anforderungen von Informationseigenschaften für die Finanzberichterstattung ab, also insbesondere auf die Relevanz und glaubwürdige Darstellung oder sachgerechte Darstellung, wie hat man das übersetzt. Aber das ist natürlich auch, wo man sagt, das ist ein sehr breites Interpretationsspielfeld. Was ist relevant? Was ist sachgerechte Darstellung? Also da ist meines Erachtens eben auch, wo der IASB sich mehr Türen geöffnet hat, was sozusagen in künftigen Standards als Ansatzkriterien gelten können. Was der IASB aber nochmal betont hat bei den Ansatzkriterien ist eben auch, und das wird meines Erachtens sehr wichtig, auch für die künftigen Diskussionen, für die Fortentwicklung der IFRS, ist eben auch die Frage bei den Ansatzkriterien, ist eben auch die Frage nach den Kosten-Nutzen-Abwägungen zu stellen. Also wenn eben gewisse Kosten-Nutzen-Abwägungen nicht einen Ansatz rechtfertigen, dann ist letztendlich auch das für eine mögliche Auslegung von Aktivierung oder Nichtaktivierung von Vermögenswerten anzusehen. Ansonsten vielleicht noch auf der Folie 7 die Frage, die man damals ja eben auch als eher als Lücke im Rahmenkonzept gesehen hat, die man jetzt zwar beim IASB adressiert hat mit einem Unterkapitel, aber aus meiner Sicht jetzt nicht in dem Sinne beantwortet hat, so wie man es vielleicht von vielen hätte gerne gewollt, mit einer klaren Ansage. Also die Frage nach der Bilanzierungseinheit. Und also meine relativ einfache Antwort wäre, es ist alles möglich. Ja, Sie haben es, ich habe es mal einfach aufgenommen in so einer Art Liste, was eben auch im Rahmenkonzept drin steht. Also es kann eben das individuelle Recht, die Bilanzierung sein, das kann das Rechtebündel sein oder so ein Portfolio von Rechtebündeln. Ne, individuelle Pflicht, auch ein Pflichtenbündel, also auch wieder Portfoliobewertung. Es kann aber letztendlich auch, und das ist eben der fünfte Punkt, eben auch das Bündel aus Rechten und Pflichten als Bilanzierungseinheit sich darstellen. Aber für mich vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, es gibt aus den Formulierungen meines Erachtens nicht ableitbar irgendwie einen Einzelbewertungsgrundsatz. Ja, also den wir vielleicht aus der HGB-Bilanzierung kennen und immer noch gerne für die IFS übernehmen oder gedanklich transportieren. Das ist aus meiner Sicht zumindest jetzt hier nicht ableitbar, dass man sagen könnte, dass der IASB irgendwie eine Formulierung gewählt hätte, principally the entity accounts for the individual right or the individual obligation. Also so ein Satz steht da nicht drin. Es ist einfach, wie gesagt, eine Aufführung, was möglich ist. Das ist einfach vielleicht für Sie auch nochmal wichtig zu wissen, dass es eben da keine stärkeren Beschränkungen gibt von Seiten des IASB, wenn er sich künftig eben mit Themen beschäftigt.
Wobei, wenn ich das vielleicht da kurz einhaken darf, ich mir hier nicht ganz sicher bin, ob wir gegebenenfalls nicht doch etwas anderes meinen, weil ein Rechtebündel nicht zwingend ein Portfolio von Verträgen sein muss. Sein Rechtebündel ist beispielsweise auch ein Nutzungsrecht oder sagen wir ein Nutzungsrecht gepaart mit einem Besitzrecht. Genau. Also wenn Leasing ist so ein klassisches Beispiel. Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Eigentumsrecht, dann kommen da ja viele Individualrechte zum Ausdruck. Ja? Ich kann es nutzen, ich kann es veräußern, ich kann es liegen lassen, ich kann es wegschmeißen, ich kann es vermieten, was weiß ich. Das sind alles Rechte, die ich habe. Und die Frage war, muss ich diese Rechte einzeln bilanzieren oder bilanziere ich es Bündel? Und da war halt die Formulierung, normalerweise schaue ich aufs Bündel. Und diese Frage hat sich halt gestellt vor dem Hintergrund von Leasing, weil die Frage ist, warum greife ich jetzt aus dem Rechtebündel ein einziges Recht heraus und das wird bilanziert? Und warum dann eben nur bei Leasing und warum nicht anderswo? Denn ich könnte mir diese Frage Nutzungsrecht ja auch in anderen Dauerschuldverhältnissen stellen. Also insofern, ich glaube, dass die Bandbreite sogar noch einen Zacken größer ist. Ja? Ich komme von einem Einzelgeschäft, da kann ich entweder nach oben gehen und mehrere Geschäfte zusammenfassen. Ich kann aber auch das eine Geschäft nach unten hin abspecken und atomisieren in einzelne Verpflichtungen und einzelne Rechte, die ich habe. Und ich kann dann, und das ist der fünfte Teil, das auch noch alles miteinander kombinieren. Und ich finde, das, was Sie gesagt haben, Herr Obst, ist absolut richtig und wichtig, und ich finde es sehr bedauerlich, dass der IASB es nicht gemacht hat. Ich hätte mir nämlich eigentlich gewünscht, dass er irgendwo zumindest eine Leitplanke einzieht und sagt, wir starten jegliche Diskussion normalerweise vom Grundsatz X und folgende Dinge prüfen wir durch, wenn wir diese Unit of Account verlassen, nach oben oder nach unten. Das, finde ich, wäre hilfreich gewesen, denn das würde dann auch dem Board eine Leitschnur geben dafür, wie ich den Standards entwickle. Einfach nur zu sagen, nichts ist unmöglich, das ist eigentlich wenig hilfreich, ja? Weil ich dann eigentlich ja keinen Entscheidungsrahmen habe. Ich gebe mir einfach nur jegliches Recht, in jede Richtung zu entscheiden, aber das ist ja nun gerade eigentlich nicht das, was ein Rahmen sein soll.
Also mir war es auch nochmal wichtig, eigentlich, dass man jetzt immer gerade wieder diskutiert, was ist die Bilanzierungseinheit. Ich glaube, beim praktisch gesehen, wenn man wirklich mal fragt, wie der IASB startet, dann ist es meines Erachtens in aller Regel sind das Transaktionen, die der IASB betrachtet und sich dann schaut, jetzt habe ich hier eine ökonomische Transaktion und was entsteht aus der Transaktion, welche Rechte, welche Pflichten und dergleichen. Also eigentlich könnte man auch sagen, hätte der IASB vielleicht auch, ich sag mal so, seine normale Praxis da auch etwas mal hinterlegen sollen, wie er eigentlich vorgeht, wenn er solche neuen Projekte aufnimmt. Also was ist zum Beispiel ja immer Frage Scope des Ganzen und wie grenzt er das Scope ab? Aber ich habe es einfach nochmal aufgenommen, weil es für mich eigentlich jetzt, ich wiederhole mich noch hier, wichtig war, weil das, glaube ich, damals auch sehr intensiv diskutiert wurde, was ist denn die Unit of Account? Und man sehr viele Hoffnungen reingelegt hatte, dass der IASB da etwas mehr Klarheit schafft. Aber ich glaube, die Klarheit haben wir jetzt eigentlich, dass es alles sein kann.
Und vor allen Dingen haben wir ja bislang immer ein Bruttoprinzip. Und wenn ich das Rechte- und Pflichtenbündel hier so sehe, ist das auch nicht gegeben. Ich kann mir auch vorstellen, weshalb das IASB das jetzt so aufmacht. Das hat sicherlich den Hintergrund der ganzen Diskussion um Finanzinstrumente, um sozusagen das Abgehen von der Einzelbewertung, die Betrachtung von Portfolien und vor allen Dingen auch von Portfolien, die die beiden Bilanzseiten überschneiden. Und ein weiterer Punkt sind natürlich die Behandlung von Executory Contracts hier, nicht?
Ja. Also Makro-Hedging und dergleichen, das ist ja, also das ganze Thema Makro-Hedging ist ja auch, läuft ja auch in das Ganze mit rein. Aber ich will das jetzt nicht weiter ausdehnen, ich wollte es vielleicht einfach wirklich nochmal betonen, dass Sie auch wissen, wenn Sie jetzt zukünftig diskutieren, ob es nicht da doch vielleicht Grenzen gibt oder eher keine Grenzen gibt. Die Folie 8 ist meines Erachtens auch nochmal wichtig, dass es in dem Sinne vor allen Dingen von Bedeutung, weil der IASB hat ja sein komplettes Bewertungskapitel neu geschrieben, hat das sozusagen, dass die alten Vorgaben relativ schnell gesagt, also die sind wenig nützlich, da einfach Bewertungsmaßstäbe aufzulisten, die sozusagen verwendet werden könnten, weil zum einen wenig aussagekräftig war, zum anderen man ja auch in den IFRS schon andere Bewertungsmaßstäbe gefunden hat, die man eben damals in dem alten Rahmenkonzept nicht aufgeführt hatte. Was ist eigentlich jetzt oder was steht in dem neuen Kapitel drin? Es gibt zwei Bewertungsmaßstäbe, das sind die Historical Cost und die Present Value, also die Zeitwerte. Wobei bei den Zeitwerten wird unterschieden zum beizulegenden Zeitwert, also dem Fair Value als Wertmaßstab. Auf der einen Seite und dann auf gegenüberliegend oder nicht gegenüberliegend, aber dann zum beizulegenden Zeitwert eben gibt es eben auch den Nutzungswert und Erfüllungsbetrag. Und das dürfte Ihnen auch jetzt nicht neu sein, was die Unterschiede zwischen einem Nutzungswert und Erfüllungsbetrag gegenüber einem beizulegenden Zeitwert ist. Das hat auch der ESB gesagt, dass eben bei den Wertmaßstäben oder bei den ich sag mal so Kategorien dann jetzt nicht notwendigerweise Marktwerte mit hinzugenommen werden oder nicht rein auf Marktwerten basierten Annahmen die Werte basieren, sondern eher subjektiv oder auch unternehmensindividuelle Informationen einfließen. Und der ISB hat eben auch noch als dritte Kategorie eben auch die Wiederbeschaffungskosten unter den Zeitwertmaßstab aufgenommen. Also wenn Sie jetzt in Zukunft dann, wie gesagt, die verschiedenen Wertungsmaßstäbe diskutieren, sollten Sie vielleicht sich eben bewusst sein, dass es, wie gesagt, grundsätzlich die Zweiteilung gibt, also historische Kosten und Zeitwerte, und das sowohl für die Vermögenswerte und Schulden. Ich bin mir bei den Schulden immer nicht so ganz sicher gewesen, was denn bei den Schulden historische Kosten sein könnten, aber so das typische Beispiel, was ich jetzt immer mit rausgenommen habe, ist eben zum Beispiel die ganze Revenue-Bilanzierung, dass ich eben hier die Schuldenbilanzierung bei den ganzen IFRS 15, dass das letztendlich klassischerweise so ein historischer Kostenansatz ist. Ja, weil ich dann sozusagen die Kosten nicht aktualisiere und dann sozusagen die Kosten bei Vertragsabschluss determiniere. Aber das ist eigentlich, wie gesagt, nochmal zur Klarstellung, dass es hier ein Kapitel gibt. Es gibt dann auch eine relativ große Tapete im Rahmenkonzept, wo dann nochmal beschrieben wird, wann denn welcher Wert in aller Regel welche Informationen bereitstellt. Das sollte vielleicht auch als Indikator dem ISB dienen, wann er sozusagen gut sein könnte als Wertmaßstab, beziehungsweise wann er nicht gut sein könnte. Aber wir hatten damals auch im Fachausschuss schon die Tapete diskutiert und hatten gesagt, also das ist eher weniger sinnvoll aus unserer Sicht, aber der ISB hat trotzdem diese Auflistungen beibehalten und hat eben dann letztendlich aufgeführt, welche Informationen man eben mit welchem Wertmaßstab sozusagen ablesen kann. Ja, also das ist vielleicht noch wichtig. Und das spannendste Thema war ja eigentlich auch das auf der Folie 9, aber da hat sich auch nichts geändert. Viele haben gesagt, also sie hätten auch nichts anderes erwartet. Andere hatten gesagt, sie hätten vieles neu erwartet. Und das ist eigentlich das Thema, wie gesagt, der Frage, was ist überhaupt Gewinn, beziehungsweise was ist eigentlich im sonstigen Ergebnis enthalten? Sollte man da klare Regeln fassen, was im sonstigen Ergebnis erfasst werden sollte oder was nicht? Wie gesagt, das ist eigentlich alles geblieben beim Alten, was auch im Entwurf schon so vom ISB vorgeschlagen wurde. Eben die Tatsache, dass im sonstigen Ergebnis letztendlich Ertragspositionen enthalten sind, die sich eben nur auf einer Bewertung von zum Zeitwert beruhen. Also sozusagen, das können nur Remeasurements sein, die im sonstigen Ergebnis enthalten sind, als sonstige Erträge und sonstige Aufwendungen. Wichtig ist aber, das ist wie gesagt eine neue Formulierung, die ich hier nochmal betonen möchte, ist, dass der ISB sich festgelegt hat, dass er sagt, principally all income and expenses shall be recognized in profit or loss. Also principally, also grundsätzlich. Und dass wirklich das sonstige Ergebnis eine Ausnahme ist. Also wenn ich wirklich sonstige Ergebnis verwende, dann ist das wirklich als Ausnahme zu verstehen. Und wenn ich das, ich sag mal so, zwischen den Zeilen auch richtig lese, dann muss auch der ISB künftig mehr rechtfertigen, wann er wirklich das sonstige Ergebnis als sozusagen als Hilfslösung verwenden darf und wann nicht. Er hat sich aber eben nicht hingestellt, was eigentlich der Vorschlag vom Fachausschuss mal war, so eine Art, ich sag mal so, klare Kategorisierung oder Anforderungen zu stellen, also zum Beispiel, dass im sonstigen Ergebnis nur Ertrags- und Aufwandspositionen reinfließen sollten, die sich in langfristiger Sichtweise hin mal umdrehen könnten. Das war ja auch immer, ne, so die Diskussion, sollte eigentlich zum Beispiel im OCI nur das enthalten sein, was ich irgendwo vielleicht auch mal wieder zurückdrehen kann. Wo man sagt, also das war ja auch damals der Vorschlag der Japaner, dass man sagt, wir sollten eigentlich das Sonstergebnis nur dann verwenden, wenn wir eigentlich eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit sehen, dass sich der Ertrag nochmal in einen Aufwand ändern könnte oder der Ertrag sozusagen neutralisieren könnte. Aber das hat der ISB nicht mitgetragen und hat gesagt, also wir können eben einfach nicht klar determinieren, was sozusagen den Charakter des OCI ausmacht. Ist es eben letztendlich eine Notlösung, die auch eben dadurch entsteht, dass man eben zwei verschiedene Wertmaßstäbe verwenden möchte, nämlich den auf der einen Seite eine Zeitwertbewertung in der Bilanz und auf der anderen Seite aber ich sage mal so eine Bewertung zu historischen Kosten in der G&V, in Profit and Loss, und dann hat man eigentlich irgendwo ein Remeasurement, den man irgendwo hinbuchen muss, und das ist einfach das OCI. Der ISB hat aber auch gesagt, und das ist auch wichtig meines Erachtens nochmal zu wissen, dass eben das Recycling grundsätzlich notwendig ist. Also das ist auch meines Erachtens eine Abwendung von dem, was der ISB vielleicht noch vor 5 oder 6 Jahren angestrebt hatte, wo er sagte, das Comprehensive Income ist wirklich die grundlegende Größe und Recycling ist eigentlich gar nicht so wichtig. Da hat sich meines Erachtens doch hier relativ viel geändert, dass man jetzt eben im neuen Rahmenkonzept verankert hat, dass eigentlich, wenn ich etwas ins OCI buche, ich grundsätzlich diesen OCI-Betrag auch irgendwann mal durch die G&V, also durch Profit or Loss, ziehen muss, also zurückbuchen muss. Und somit ein Recycling grundsätzlich immer gegeben sein sollte. Es gibt natürlich wieder Ausnahmen, aber die Ausnahmen müsste der ISB begründen. Das hat er auch ganz am Anfang des Rahmenkonzepts aufgeführt. Das heißt, wenn er vom Rahmenkonzept abweichen sollte, dann hat der ISB sich auch so eine Selbstverpflichtung aufgelegt, dass er die auch dementsprechend begründen möchte, warum er hier von den Vorgaben im Rahmenkonzept abweicht. Ich glaube, so oft muss er diese Selbstverpflichtung nicht ziehen, weil er eben die Formulierung auch schon sehr weich gewählt hat in einigen Dingen mit may or could oder would. Und deshalb denke ich mal, das neue Rahmenkonzept aus meiner Sichtweise ist wesentlich weiter gefasst. Und wie gesagt, also diese Exceptions zum Framework wird es meines Erachtens nicht so oft geben, weil es einfach so weit gefasst ist. Aber das sind aus meiner Sicht jetzt einfach wirklich nochmal ganz kurz die Dinge, die im neuen Rahmenkonzept sich geändert wurden gegenüber dem alten Rahmenkonzept, damit Sie eigentlich nochmal auch wissen, ich sag mal so in den künftigen Diskussionen, was denn jetzt in dem Rahmenkonzept drin steht, was wichtig ist und was nicht. Natürlich gibt es sehr viele einzelne feine Formulierungen, die man im Detail lesen kann, aber ich sag mal so, für ein reines Update soll es jetzt mal dabei belassen werden. Meine Frage an Sie, haben Sie jetzt noch grundsätzlich Fragen zu dem Thema Rahmenkonzept, weiteres Vorgehen, beziehungsweise was wäre aus Ihrer Sicht eventuell noch notwendig zu wissen oder noch als Thematik zu beurteilen oder gut zu wissen, wo man eventuell noch überlegen müsste, ob man das vielleicht in künftigen Sitzungen noch diskutieren sollte? Oder Fragen zu den Folien allgemein nochmal?
Ich würde sozusagen einen intimen Kenner des Rahmenkonzeptes immer wieder heranziehen wollen, wenn es um konkrete Asset-Fragen, so wie gestern und heute, geht. Denn die Implikationen, insbesondere über die Asset-Definition, ich glaube, die sind noch gar nicht richtig gezuckert. Und auch in den laufenden Diskussionen ist das noch gar nicht richtig drin. Wir haben zwar diesen Gesetz oder diesen Standard zur Anpassung der Standards auf das neue Rahmengesetz, aber selbst das erscheint mir nicht vollständig. Denn es gibt ja zwar Verweise, aber die Vokabel Asset Liability, die sind ja auch ohne Verweis immer wieder in allen möglichen Standards zu finden. Und jetzt haben wir ein neues Rahmenkonzept. Besonderheit in der EU, dass wir das nicht endorsed haben.
Also was ich vielleicht noch erwähnen möchte, ist, weil es einfach jetzt auf der Praxis kommt, ich habe mich letztes Mal wieder mit einem CFE Menschen unterhalten, beziehungsweise mit einem, ich sag mal so, Analysten,
Und da muss man wirklich jetzt aufpassen, wie man jetzt mit den Leuten spricht, weil wenn man jetzt von einem Vermögenswert spricht, dann haben die die haben ja auch teilweise Lehrbücher, die sie verwenden. Und da sind ja ganz andere Definitionen vorhanden. Und zum Beispiel bei dem ganzen Begriff Contingent Assets, die werden bei vielen Analysten werden die als Potential Assets bezeichnet. Jetzt haben wir dieses Wort Potential ja schon in der Definition von Vermögenswert drin. Das heißt, wenn jetzt die Analysten immer von Potential Assets sprechen, dann sprechen wir vielleicht in der Rechnungslegung schon von Assets. Und wir sprechen eigentlich nur noch über Ansatzkriterien, wo die Analysten dann sagen, das sind vielleicht künftige Assets, aber die sind jetzt noch gar keine Assets. Also das heißt, ich sehe insbesondere Spannungsfelder in der Literatur auch, weil man vielleicht künftig aufpassen muss, dass man nicht aneinander vorbeispricht. Ja, dass man eigentlich jetzt auch aufpassen muss, dass wenn man jetzt gerade mit Leuten spricht, die auch die Adressatengruppe vertreten, dass man eigentlich da auch aufpassen muss, dass man den gleichen Terminus verwendet, der auch die gleiche Bedeutung hat. Weil aus meiner Sicht ist eben auch ein eklatantes Folge aus dem Ganzen ist, dass sehr viele Contingent Assets eben auch als Asset bezeichnet werden und nur noch über die Frage der Ansatzkriterien geklärt wird, ob es angesetzt wird oder nicht. Aber den Begriff Contingent, der ist aus meiner Sicht eigentlich nach dem neuen Rahmenkonzept überflüssig geworden. Ne? Das gibt es.
Ja, wir kommen aber an dem geltenden 37er nicht vorbei. Das ist ja genau das Dilemma, was wir haben.
Das ist der Punkt. Also mich erinnert dieser Wegfall des Probability-Kriteriums. Ich bekomme da schauderhafte Erinnerungen an dieses Liabilities-Project, was da ein grandioser Rohrkrepierer war vor, ich weiß nicht wie viele Jahren, 10 Jahren oder whatever. Gibt es denn Indikationen, dass man an dieses Thema tatsächlich wieder ran will, dass man sozusagen Rückstellungen auch schon bei einer Probability von 5% ansetzen würde, also konkret Contingent Liabilities?
Also bei Probability mit 5%, da würde ich jetzt sagen, also wir hatten das jetzt mal auch an den ESB zurückgespielt, es gibt ja dieses Practice Statement 2, Wesentlichkeit. Und da steht ja zum Beispiel schon mal drin, wenn etwas remote ist im Eintritt, dann ist es nicht wesentlich. Und Unabhängigkeit von der Auswirkung, egal ob es 5 Milliarden sind als möglicher Eintrittsfall oder nur 5 Euro, es ist nicht wesentlich. Also es war aber nur auf diese Covenants bezogen. Das nehme ich jetzt immer als Kriterium so ran, wenn jemand kommt mit 5% Eintrittswahrscheinlichkeit, da sage ich immer, würdest du es als remote bezeichnen? Wenn es remote ist, dann würde ich aber sagen, na, schau mal im Practice Statement 2, da steht was mit Wesentlichkeit und ist es überhaupt relevant als Information. Aber die Frage, ich würde es einfach mal andersrum beantworten. Ich habe es immer gesagt, diese Wahrscheinlichkeitsgrenze oder diese Probability-Hürde von 50%, die war eigentlich deshalb immer notwendig, wenn ich irgendwas zu historischen Kosten bilanzieren möchte. Na, wenn ich dann, das war eigentlich ja genau das, wo ich sage, also mit der Fair-Value-Einführung oder Bilanzierung von Fair-Value fällt diese oder kann ich das eigentlich nicht aufrechterhalten, weil dann habe ich eben Lotterie los, wo ich sage, das kann ich zu einem Fair-Value bilanzieren, aber mit einer historischen Kostenansatz komme ich da, spätestens beim Impairment komme ich da sehr, sehr schnell an Grenzen, wo ich sage, wie soll ich das überhaupt sinnvoll bewerten, bewerten?
Konzeptionell würde ich dem zustimmen, aber nichtsdestotrotz würde ein Wegfall eines Thresholds bei nicht finanziellen Verpflichtungen wie Rückstellung meines Erachtens zum enormen Wegfall von Reliability führen, weil wir, also ich meine, es ist man würde dann im Prinzip durch die Risikoberichterstattung gehen müssen und müsste überall einen Price-Tag dahinter schreiben und alles auf die Bilanz nehmen. Also ich weiß nicht, ob das dann im Interesse der Adressaten sein kann. Ja.
Aber das hat ja der ISB relativ elegant umschifft und sagt, also die Ansatzkriterien sind jetzt eben Relevance und Faithful Representation. Und in diesen zwei Bereichen können wir uns sozusagen jetzt bewegen und können sagen, also ne, es für nicht finanzielle Verbindlichkeiten sind einfach nur relevant, wenn sie mindestens probable sind. Ne? Also das ist eigentlich letztendlich das, was der ISB sich gesagt hat. Also wir haben es eben, wir wollen diese zwei Kriterien, die wir bisher hatten, eben nicht, weil sie aus meiner Sicht eben gerade bei Vermögenswerten oder Schulden nicht funktionieren, die ich eben zum Zeitwert bewerte. Aber
sie sind trotzdem jetzt nicht von der Landkarte gestrichen. Ne? Also man kann sich auch weiterhin auf die benutzen. Und ich glaube auch weiterhin, dass es gibt ja auch sehr viele, die wollten auch das Reliability-Konzept wieder relativ klar und deutlich im Rahmenkonzept wieder sehen, was der ISB so nicht aufgenommen hat als Reliability, als wird wieder. Aber ich glaube, der Widerstand aus meiner Sicht ist zurzeit sehr hoch, wenn man vom ISB wieder versuchen würde, eben diese Grenzen versuchen wieder neu zu argumentieren. Aber aus meiner Sicht ist das, wie gesagt, das steht und fällt auch mit der Frage, zu welchem Wertmaßstab ich das Ganze ansetze. Ja, das sind, also je nach Wertmaßstab sind auch meines Erachtens die Ansatzkriterien andere.
Noch weitere Anmerkungen, Nachfragen? Keine mehr? Dann Ihnen vielen Dank, Herr Obst,